herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Procast, der Top-Finanz-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und heute wieder mit einem exzellenten Gast. Luis Pazos ist heute bei uns zugeschaltet. Wir haben uns über vier Themen unterhalten. Erstes Thema: Generationenkapital. Was kann man davon erwarten? Und wird das Ganze vielleicht ein Millionengrab, das den Rentnern mehr kostet, als es ihnen bringen wird? Zweites Thema: Zinsen. Gibt es überhaupt Zinssenkungen in 2024 und wer macht den ersten Schritt oder müssen wir uns tatsächlich an diese hohen Zinsen auch in Zukunft gewöhnen und mit all seinen negativen Auswirkungen, die wir jetzt in den letzten Monaten schon gesehen haben. Auch das Thema Inflation ist noch nicht ganz vom Tisch. Wir unterhalten uns darüber, ob die Europäische Union vielleicht eine höhere Inflation zulassen wird, um eben nicht den ein oder anderen Staat in die Insolvenz rutschen lassen zu müssen. Oder wird es ganz anders kommen und wird die Europäische Union das erste Mal in ihrer Geschichte tatsächlich einen Staat über den Jordan gehen lassen? Dazu ganz exklusive Einblicke. Viertes Thema: Was bleibt im Geldbeutel wirklich übrig? Wir haben ein ganz spannendes Phänomen herausgefunden, das simultan ist zu einem Phänomen aus den 1920er Jahren, wo wir auch eine sehr defizile Wirtschaft hatten. Und dieses Phänomen scheint sich gerade zu wiederholen. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Procast, dem Top-Finanz-Podcast im deutschsprachigen Raum, heute mit Luis Pazos.
Lieber Luis, schön, dass es dir heute gelungen ist und dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder bei uns mit dabei zu sein.
Ja, sehr gerne doch.
Wir haben ein paar spannende Themen, Luis, die wir besprechen möchten. Wir haben kurz im Vorfeld mal drüber gequatscht. Und es wird so ein bunter Blumenstrauß verschiedenster Themen, die den Leuten meiner Meinung nach aktuell auch so unter den Nägeln brennen. Und das, was mir, der jungen Generation, vor allem aktuell unter den Nägeln brennt, und das darf man nicht vergessen, dass sich die Leute da, auch die jungen Leute, Gedanken drüber machen, ist das Thema Rente. Und wir sind ja jetzt, wir haben ein innovativ in Anführungszeichen, wir schauen uns jetzt mal an, wie innovativ das Ganze ist, ein innovatives Modell auf den Weg gebracht in Deutschland, das Generationenkapital. Lieber Luis, grundsätzlich mal deine Meinung dazu. Wie stehst du dazu und was sind so deine ersten Gedanken gewesen, als du gesehen hast, wie das Ganze ausgestaltet ist?
Also, um es zusammenzufassen, wir leben ja ein bisschen im Zeitalter der Orwellschen Begriffsverklärung bzw. Begrifflichkeiten. Und ich bin geneigt, ein Hektoliter Einbecker Bier zu wetten darauf, dass das Generationenkapital in der Form nicht eine Generation durchhält. Also der Hintergrund ist ja einfach, die Rentenversicherung im Prinzip oder an die Rentenversicherung anzuflanschen, einen kapitalgedeckten Anteil, der eben in den internationalen Kapitalmärkten investiert wird, analog so Modell Schweden oder Modell Norwegen, und eben daraus dann aus den Erträgen dann den Beitrag zu stabilisieren. Das Paradoxe daran ist natürlich, muss man sagen, dass man den Betrieb dieses angeflanschten Fonds, nenne ich ihn jetzt mal, es ist ja nichts anderes als ein internationaler Wertpapierfonds, die Leute übernehmen sollen, die das bisherige System ja schon, reingeritten haben in die Situation, in die es jetzt ist. Ja, dieselben Leute bestimmen, wer das Ganze leiten soll, die sarkastisch formuliert nicht so richtig wissen, wie viele Geschlechter es überhaupt gibt, die nicht in der Lage sind, eine Standardinfrastruktur wie einen Flughafen auf die Beine zu stellen. Ja, oder die denken, nur weil jemand jetzt nicht mehr produziert, muss er ja nicht insolvent gehen. Ja, also was ich einfach sagen möchte, ist die, ökonomische Logik, die erforderlich ist, um so ein Projekt langfristig erfolgreich zu betreiben, was ja durchaus grundsätzlich möglich wäre, beißt sich mit der politischen Logik, die eben auf Macht beruht und nicht auf politischen, nicht auf ökonomischen Prinzipien, sondern auf Machtprinzipien, zusätzlich verstärkt durch eine Zyklik, die durch die Wahlen eben geprägt ist und hier im Vierjahresrhythmus vonstatten geht. Und ich vermute mal, oder meine persönliche Vermutung ist, das wird eine ähnliche Totgeburt wie viele andere Sachen auch.
Ja, das ist spannend. Ich finde es grundsätzlich nämlich auch eine gute Sache. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir das Rentensystem in Deutschland auf jeden Fall reformieren müssen, weil es ist uns seit bald 30 Jahren klar, also ich habe das in der Schule schon gelernt bekommen, dass das Rentensystem spätestens dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen, ein immenses Problem haben wird. Passiert ist in den letzten Jahren relativ wenig bis gar nichts und die Babyboomer gehen jetzt plötzlich in Rente. Das ist immer auch immer so spannend, das ist alles plötzlich. Babyboomer gehen plötzlich in Rente, das hätte man antizipieren können, aber plötzlich sind sie auf einmal alle in Rente. Grundsätzlich finde ich es aber gut. Das Interessante ist, und da bin ich mit dir einer Meinung und aus der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen gehabt, dass du natürlich auch abhängig bist von den jeweiligen Personen, die dieses Generationenkapital, diesen Fonds im Endeffekt hier in irgendeiner Form verwalten sollen. Die sind exogenen Faktoren ausgesetzt, wie zum Beispiel auch den Wahlen etc. Das ist ein guter Punkt, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Danke dafür, Luis. Der andere Punkt, den ich... Wo ich deine Expertise brauche. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat das Ganze ja mal durchgerechnet. Ab 2036 sollen ja da 10 Milliarden Euro entnommen werden pro Jahr zur Beitragsstabilisierung. Es ist ja auch nur zur Beitragsstabilisierung da, ohne dass der Kapitalstock aufgebraucht wird. So, das sind das 12 Jahre. In den nächsten 12 Jahren soll also das Ganze so aufgebaut werden, dass jährlich 10 Milliarden Euro ausschüttbar sind, ohne dass der Kapitalstock angegriffen werden muss. Das würde bedeuten, man muss 7% per annum Nettoverzinsung schaffen. Und dieses Generationenkapital ist ja auf Schulden aufgebaut. Das heißt, der Kapitaldienst, den muss ich ja auch noch on top obendrauf packen. Und die Bruttorendite, die ich dann da irgendwie erzielen müsste, die läge irgendwo bei 10%. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja auch nicht 100% dieses Fonds, der in Aktien investieren darf, sondern nur 80%. Unter der Prämisse, Luis, wie realistisch schätzt du das ein, mal ausgeklammert den Faktor, dass die Personen, die für die Verwaltung und für das ganze Konstrukt verantwortlich sind, wie schätzt du das ein, dass das Ganze renditetechnisch überhaupt in der Form aufgeht?
Ja, du hast die Eckdaten ja genannt und da reicht es, eins und eins zusammenzuzählen, um zu wissen, dass das Ganze auf sehr wackeligen Beinen ruht. Ich meine, du hast ja gesagt, ab 2036 sollen 10 Milliarden zur Beitragsstabilisierung erwirtschaftet werden. Jetzt muss man hier einfach vor Augen führen, schon jetzt werden ja aus Steuermitteln 100 Milliarden pro Jahr in die deutsche Rentenversicherung transferiert. Also wir reden hier wirklich von Tropfen auf dem heißen Stein, das ist das eine. Das andere, wenn man es clever gemacht hätte, dann hätte man tatsächlich schon frühzeitig und in der Phase der Nullzinsen oder Negativzinsen, da hätte man nochmal einen richtig fetten Schluck aus der Pulle nehmen können und sagen, damit bauen wir dieses Generationenkapital auf. Sprich, wir verschulden uns für lau, beziehungsweise wir bekommen sogar noch Geld dafür, dass wir Geld aufnehmen. Ja, und das packe ich dann in so einen Wertpapierkorb. Jetzt, wie du natürlich absolut richtig erkannt hast, 7% Nettoverzinsung. Jetzt reden wir nach Finanzierungskosten, aber legen wir die mal, weiß ich nicht, bei 1-2% an, dann schaffe ich das ja tatsächlich nur im Schnitt langfristig auf die letzten 200 Jahre betrachtet, wenn ich das nach vorne projiziere, wenn ich wirklich 100% in Aktien gehe. Und das ist ja auch nicht der Fall. Es wird ja in irgendeiner Art und Weise ein Mischfonds werden, was ja per se jetzt auch erstmal nicht schlecht ist, aber dann wird es eben schwer, genau diese 7% zu erwirtschaften. So, jetzt kommt das nächste Thema, diese 7% netto im Schnitt pro Jahr sind eben langfristig erzielbar und zwar dann, wenn ich dann auch noch sehr breit diversifiziert bin. Das heißt, es kann ja jetzt gut sein, dass bis 2036, da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf zu, vielleicht eine Phase kommt, die wie die 2000er Jahre eine Nullrendite bringt an den Aktienmärkten. Oder schlimmer, wie die 70er Jahre, real 50% Verlust. So, und dann haben wir meines Erachtens, und egal ob das jetzt ist oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, werden wir dann immer wieder bei diesem ohnehin ungeliebten Kind, weil vermutlich von den Leuten, die im Bundestag sitzen, mindestens mal irgendwo ein bis zwei Drittel, und das wird auch in der nächsten Legislaturperiode vermutlich so sein, diese Generation Kapital überhaupt nicht mögen, überhaupt nicht wollen und ablehnen. Und jedes Mal, in jeder Schwächephase, wird es die Diskussion geben, wir verbraten das Volksvermögen unserer Rentner. Das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir haben es ja jetzt schon erlebt, in den Medien ja auch teilweise, auch von deutschen Politikern, die immer in den Jahren, in denen der norwegische Staatsfonds mal ein Minus gemacht hat, warnend dahin gezeigt haben und gesagt haben, hier, Achtung, das kann passieren, Milliarden haben die dieses Jahr verloren. Natürlich außer Acht gelassen, dass in den 10 Jahren davor ein Vielfaches davon verdient wurde. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja dann um die politische Agenda. Und die politische Agenda ist halt, internationale Kapitalmärkte sind ein Casino, ist eine Riesengefahr. Ja, wir wollen unsere armen Rentner schützen, wir wollen die künftigen Generationen schützen. Und unter dem Vorwand wird dann, sobald es dann einmal knirscht, in der passenden Konstellation das Ganze aufgelöst werden und dann entweder der Rentenversicherung zugeführt werden, direkt als Gesamtsumme, oder, weil so viel ja gar nicht vorgesehen ist, dann zweckentfremdet werden. Nach dem Motto, warum soll ich international in Aktien investieren? Ich kann es auch viel besser hier in die Zukunft investieren, Klammer auf, worin denn sonst, Klammer zu, und Schulen oder Munitionsfabriken oder sonst irgendwas subventionieren. Ja? Und genau das wird meines Erachtens über kurz oder lang kommen. Da fehlt einfach genau das, auch was dann entscheidend ist, um überhaupt Erfolg an den Kapitalmärkten zu haben. Und das gilt ja für Privatanleger genauso, weil ich das Geld dort eben mit dem Hintern verdiene, nicht mit dem Kopf, nicht mit dem Herz, auch nicht mit einer Ideologie, sondern einfach nur mit Geduld, ja, wenn ich mich schon breit aufstelle. Und das ist eben genau die Antipode zum politischen Betrieb.
Ja, es ist wirklich, wie du vorhin gesagt hast, und das muss man an der Stelle einfach nochmal betonen, es ist ja auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn ab 2000, ich habe mir gerade nochmal die Zahlen von der Deutschen Aktuarvereinigung angeschaut, wenn ab 2036 dann 10 Milliarden Euro jedes Jahr ausgezahlt werden sollen, dann ist das Gesamtvolumen in dem Fonds ungefähr 330 bis 350 Milliarden Euro groß. Jetzt hast du vorhin ja auch richtigerweise gesagt, Luis, es werden sowieso aus Steuergeldern schon jedes Jahr 100 Milliarden zugeschossen. Das heißt, selbst wenn dann in Zukunft dieses Generationenkapital mal irgendwann wieder der gesetzlichen Rente, der Rentenkasse zufließt, ist das ja auch nur Kapital, das vielleicht für 3, 4, 5 Jahre dann zusätzlich reicht. Und dann ist auch das wieder aufgebraucht und dann ist es hinter mir die Sintflut, dann ist es wieder vergessen. Also von dem her, es fehlt ja auch letztendlich die Konsequenz und all das hilft uns ja jetzt nichts. Die Frage, die ich jetzt noch an dich habe, Luis, siehst du überhaupt für unser Rentensystem, für das gesetzliche Rentensystem irgendeinen Ausweg? Weil ich sehe es nicht und an der Stelle auch eine persönliche Anekdote. Meine Mutter kommt aus Österreich, die hat in Österreich nicht lange gearbeitet, die ist Juristin, hat dann da gearbeitet, 4 Jahre oder so, 5 Jahre, hat kein schlechtes Geld verdient, aber hat den Großteil ihres Lebens hier gearbeitet, hat gearbeitet, wo sie mit meinem Bruder und mir, als wir klein waren, immer gearbeitet und die Rente, die sie aus Österreich bezieht, die gesetzliche, ist genauso hoch, exakt genauso hoch, wie die Rente, die sie jetzt über die letzten Jahrzehnte hier in Deutschland erwirtschaftet hat. Das zeigt doch, wie kaputt das System ist, oder?
Ja, Punkt 1, das Rentensystem ist halt nun mal ein Ponzi-Schema, zwar auf sehr niedrigem Niveau, aber wie bei jedem Ponzi-Schema, wenn eben nicht genug nachkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann funktioniert das eben so nicht mehr. Und da gibt es natürlich mehrere Schrauben, an denen man drehen kann. Ich würde es aber sogar noch ein bisschen umfassender betrachten, weil es ist ja nicht die Rentenversicherung alleine. Du hast es ja gesagt, die Babyboomer gehen jetzt so nach und nach in den Ruhestand. 2000, Die 20er Jahre werden jetzt das erstmalig sein, wo die Erwerbsbevölkerung schrumpfen wird in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja, dem Fachkräftemangel, dem wird ja erfolgreich durch Deindustrialisierung entgegengewirkt. Wenn das noch klappt, dann werden sich da ganz massive Spannungen aufbauen, die wir auch so welthistorisch ja noch nie hatten. Oder also zumindest, ja, also irgendwann auch welthistorisch, ja, aber jetzt mit Deutschland als Vorläufer. Denn wir werden ja auf der einen Seite dann eine Klientel haben, nämlich die Nettoversorgungsempfänger und hier insbesondere die Riesengruppe irgendwann der Rentner, gegen die politisch ja nichts mehr funktionieren wird. Es wird ja gegen die, sagen wir so, gegen das angenommene Interesse der Rentner, ja, oder der Versorgungsempfänger keine Politik mehr möglich sein, weil die immer für Entscheidungen mit im Boot sitzen müssen und dann natürlich ihre Interessen auch nachvollziehbarerweise natürlich durchdrücken werden. Ja, auf der anderen Seite haben wir eine produktive Bevölkerung, die eben schrumpft, was noch verschärft wird dadurch, dass, um den Professor Raffelhüschen zu zitieren, ja, im Schnitt eben weniger als Durchschnitt, also die Leute, die hinzukommen aus dem Ausland, im Schnitt, im Durchschnitt, weniger gut qualifiziert sind als eben der durchschnittsinländische Arbeitnehmer. Ja, das heißt also, im Schnitt ist das auch ein Zuschussgeschäft, ja, und kein Geschäft, zumindest für den Fiskus, ja, was sich lohnt. Und hinzu kommt, dass sich ja auch in den letzten Jahren die Zahl der Auswanderer nochmal deutlich erhöht hat. Und das sehe ich ja auch hier im eigenen Kontext. Und diese Auswanderer, das kommt ja auch nochmal erschwerend hinzu, es ist eben nicht diese RTL2-Fraktion, die da vorgeführt wird in irgendwelchen Sendungen, sondern das sind überwiegend Wohlhabende und eben Qualifizierte. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr explosive Melange. Und ich habe aktuell auch keinen Lösungsansatz, wie das aufgelöst werden soll. Denn hinzu kommt ja dann noch, auch wenn Deutschland auf dem Papier explizit relativ gering innerhalb der Eurozone verschuldet ist, mit, weiß ich nicht, 70% des Bruttoinlandsproduktes, so Pi mal Daumen, bitte nicht festnageln. Ja, aber hinzu kommt ja nochmal locker das 2- bis 3-fache an impliziter Verschuldung, die sich jetzt ja durch die Haushalte beginnt zu fressen, ja, nämlich die ganzen Zusagen, die gemacht wurden an das Heer der öffentlich Bediensteten beispielsweise, das jetzt eben ja auch in Ruhestand geht und versorgt werden möchte. Ja, und ich weiß nicht, wie dieses Thema dann jenseits jeglicher Ideologie, also rein ökonomisch, aufgelöst werden soll. Ne? Und speziell die Rentenversicherung, da muss man sich auch keine Illusionen hingeben. Und da lohnt es sich in dem Zusammenhang, mache ich immer gerne bei mir auf den Seminaren, Webinaren, sich mal die Ursprünge unter Bismarck anzugucken, wie der auf die Idee gekommen ist, wo er die Anregungen hat und was er dazu geschrieben hat, beziehungsweise sein Biograf. Und da ist natürlich ganz klipp und klar, das war ein Machtinstrument, um Leute gefügig zu machen, um Leute abhängig zu machen. Das ist im Prinzip eine Sozialstaatsdroge und die wirkt halt bis in die Gegenwart. Ne? Nämlich, er hat ja gesagt seinerzeit, er möchte das gemeine Volk lehren, das Reich als eine wohltätige Institution anzusehen. So, und diese Abhängigkeiten sind gezielt herbeigeführt worden. Ja, und nun haben wir den Salat und wir haben ja in vorherigen Folgen ja auch beispielsweise über private Vermögensfestungen geredet und das ist eigentlich die Antwort. Mhm. Und jetzt kann man natürlich viel diskutieren, gibt es Richtiges im Falschen, ja, aber wesentlich besser als so ein Generationenkapital wäre es gewesen. Ich meine, selbst die Franzosen haben es hinbekommen, ja, dass jeder Bürger irgendwo so ein steuerfreies Altersvorsorgedepot anlegen kann, ja, um dort dann auch tatsächlich die Kapitalakkumulation wirken zu lassen, ohne regelmäßig hier was abtreten zu müssen. Ja, also wie gesagt, wenn Frankreich das schafft, wäre eine Option gewesen, auch vor allem recht unbürokratisch hätte man das durchsetzen können mit entsprechenden markierten Depots, ja, oder kodierten Depots, aber das ist anscheinend nicht gewollt. Ja, und wo du jetzt so schön auch gesagt hast, Mentalitätsunterschiede, beziehungsweise hier Österreich, Deutschland, weil jetzt natürlich ein Einwand gegen so ein Generationenkapital sein kann, ja, aber in Skandinavien funktioniert das ja. Da muss man natürlich sagen, die Skandinavier, ich bin ja jedes Mal mindestens einmal da, die ticken halt komplett anders. Da ist es eben nicht denkbar, dass hier ein solches Kapital wie im norwegischen Staatsfonds oder bei den Schweden, dieses Altersvermögen, was letztendlich auch öffentlich-rechtlich verwaltet wird, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, veruntreut wird, weil halt wirklich dort auch das Verhältnis des Bürgers zur Politik und der Politik zum Bürger doch noch ein anderes ist, signifikant anders. Da wird auch noch zurückgetreten, also da treten Politiker zurück, wenn sie Mist bauen. Und die Schwelle ist da schon sehr, sehr gering, weil das eben nicht akzeptabel ist. Da ist, muss man sagen, also wahrscheinlich ja, ist das doch irgendwie dieses Wikinger-Erbe, was da so ein bisschen durchschimmert. Und die Tatsache, dass man ja wirklich in einer sehr unwirtlichen Gegend gemeinsam bestehen musste, das wirkt sich dann schon wahrscheinlich auf die kulturelle DNA aus. Dazu vielleicht nur eine kleine Anekdote. Ein Freund von mir, der ist Ingenieur, also Bauingenieur, und der war lange Jahre so internationaler Projektmanager für, jetzt nicht lachen, öffentliche Toiletten. Ja? Aber da gibt es tatsächlich auch Fachfirmen für. ja, da gibt es Fachfirmen für, die eben logischerweise öffentliche Toiletten planen und dann auch bauen. Ja, und er sagt, die haben halt tatsächlich mehrere Modelle. Und er konnte sich noch erinnern, das erste Mal, wo er dann in Skandinavien war für so ein Projekt und dann die Modelle vorgeführt hat und dann gesagt hat, hier so eins irgendwie so aus, wo das Interieur aus Vollstahl war, ja, und dann sein Gegenüber gesagt hat, naja, wieso das denn so wäre und so, naja, das wäre sehr praktisch, ja, wenn da jemand gegentritt gegen das und das, dann bleibt das heil und geht nicht kaputt. Und dann war die Frage von mir, ja, wieso soll denn da jemand gegentreten, dann geht es ja kaputt, dann kann man es ja nicht mehr gebrauchen. Ja, also dieser Vandalismus, und das sieht man, da muss ich sagen, sieht man halt eben auch in Skandinavien, war für die halt überhaupt nicht so in dem Maße denkbar, wie es beispielsweise für eine öffentliche Toilette, die ich in Berlin wahrscheinlich irgendwo hinstelle, ja, die dann irgendwie einen Tag später zugesprayt und halb zerstört ist, ja, und an anderen Ländern. Und da muss ich eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und die sind eben in Skandinavien war das denen überhaupt nicht begreiflich. Die haben es überhaupt nicht verstanden.
Ja. Crazy. Ja, aber das, um nochmal auf das Thema einzugehen, du hast gesagt, die Franzosen haben das hingekriegt, dass sie ihren Bürgern die Möglichkeit erschaffen, ein steuerfreies Altersvorsorgedepot aufbauen zu können. Die Schweizer haben es ja auch geschafft mit ihren drei Säulen, die sie geschaffen haben für die Altersvorsorge, an die du auch vorzeitig nicht rankommst, außer die 3B-Säule, wo du aber eben nicht in irgendwelche Produkte reingezwängt wirst. Und ich meine, wir haben es ja in Deutschland versucht, indem man zum Beispiel solche unsäglichen Sachen wie Basis- oder Riester-Verträge eingeführt hat, um eben die private Altersvorsorge der Bevölkerung zu unterstützen durch steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge oder durch tatsächlich Zuwendungen bei Riester-Verträgen. Das Thema ist, und das wird ja jetzt immer offensichtlicher, keine Versicherungsgesellschaft in Deutschland, ich glaube nur noch eine, verkauft Riester-Verträge, weil es sich für keine Beteiligten mehr lohnt, weder für den Kunden noch für die Versicherungsgesellschaft noch für sonst irgendjemanden. Und bei den Rürup-Verträgen gab es jetzt auch Anfang des Jahres einen ganz spannenden Artikel. Diese Verträge lohnen sich nur, ausschließlich nur, durch die Möglichkeit der Absetzbarkeit der Beiträge. Und selbst dann musst du häufig 100 Jahre plus werden, um dein eingezahltes Kapital zu sehen. Vor Abzug jeglicher Kaufkraftentwertung, Inflation oder sonst irgendwas. Und ich meine, im Endeffekt, und ich meine, das ist ja unser Steckenpferd, wir sehen das jeden Tag. Ich sage ganz klar, solche Produkte, die vom Staat dafür konstruiert worden sind, die private Altersvorsorge zu unterstützen, waren nichts anderes als eine verdeckte Subvention der Versicherungswirtschaft. Das ist zwar hart, aber das ist wirklich mittlerweile meine Meinung.
Da wird was dran sein. Der Punkt ist natürlich, gerade bei Riester, ich weiß gar nicht, ob es bei Rürup auch so ist, aber Riester hätte ja auch durchaus was werden können, wenn diese unsägliche Garantie nicht da gewesen wäre. Ja? Es gab ja auch Anbieter, genau. Zumindest ja. bis Bis zum Shutdown-Crash gab es ja auch Anbieter, die sogar versucht haben, Modelle zu etablieren mit hohen Aktienquoten, ja, und mit entsprechenden Umschichtungsverfahren, um dann zum Ablaufdatum hier auch einen möglichst hohen Aktienanteil zu gewähren und somit auch an dem Produktivkapital sich zu beteiligen. Von daher, das war ja vom Konzept her jetzt erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, aber diese unsägliche Garantie, die zwangsweise ja eingebaut werden musste bei diesen Produkten, die hat dann natürlich dazu geführt, dass bei diesem Shutdown-Crash zum ungünstigsten Zeitpunkt verkauft werden musste, also glattgezogen werden musste, weil eben die Versicherer sonst Sorge hatten oder die Anbieter allgemein Sorge hatten, ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können. Da gibt es ja auch entsprechende Auflagen und das hat dann letztendlich diese Produktkonstruktion ad absurdum geführt. Ja, und sicherlich, was das Gebührenaufkommen angeht, steht ja auch der Verdacht nahe, gerade bei Riester, dass es, wie soll man sagen, eine Art Kompensation für das weggefallene Lebensversicherungsgeschäft war, wo ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, war es auch 2009, hier die Steuerfreiheit ja aufgeweicht wurde zumindest.
2005 dann, genau, richtig, ja. Gehen wir mal zum nächsten Punkt, Luis. Also wir haben das Thema Generationenkapital, Altersvorsorge, gesetzliche Rentenversicherung etc. Das haben wir jetzt schon mal durchdekliniert mit ganz spannenden Punkten. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht sogar noch ein bisschen spannender finde, ist das Thema Zinsen. Also wenn du bei mir gewesen wärst, Luis, vor einem Vierteljahr und mich gefragt hättest, oh Felix, was denkst du denn, wann werden denn die Zinsen gesenkt? Dann wäre ich felsenfest davon ausgegangen, dass wir innerhalb des, wahrscheinlich hätte ich damals noch gesagt, ersten Quartals, aber ich wäre mir sicher gewesen, dass wir innerhalb der ersten zwei Quartale sowohl von der Fed als auch von der EZB Zinssenkungen sehen. Mittlerweile überschlagen sich ja die Nachrichten und an der einen oder anderen Stelle heißt es, die Fed macht vielleicht nur zwei oder sogar nur eine Zinssenkung dieses Jahr. Man ist in der völligen Unsicherheit, was die weitere Zinsentwicklung angeht. Du bist ja auch da noch mal ein bisschen tiefer drin, Luis. Was ist deine Einschätzung? Gibt es Zinssenkungen und vor allem, wer macht den ersten Schritt, EZB oder Fed?
Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Auch hier wieder tatsächlich, die Antwort hängt davon ab, ob das politische oder das wirtschaftliche Motiv dominiert. Ja. Ich muss natürlich dazu sagen, ich selber hätte auch noch vor ein paar Jahren, also vor 2020, noch nicht mal vermutet, dass wir auch so einen Inflationsschub bekommen, wie wir ihn bekommen. Ganz einfach deswegen, weil die Weltwirtschaft ja doch sehr gut verzahnt war. Im Prinzip so eine ähnliche Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, die Prozesse, die Ketten waren in Ordnung. Es sprach jetzt auch nichts dagegen, erstmal grundsätzlich, dass da irgendwelche massiven Störungen gibt, sodass letztendlich vor allem auch der Preis auf die Konsumgüter, der Preisdruck auf die Konsumgüter sehr gering war, wenn überhaupt, beziehungsweise letztendlich auch zu jeder Zeit ausreichend das, was nachgefragt wurde, hergestellt werden konnte und geliefert werden konnte. So, und das hat sich dann natürlich 2020 dann geändert mit dem Shutdown-Crash, wie wir jetzt wissen, unterm Strich mit mehr Schaden als Nutzen. Ja, dann kam jetzt natürlich dann nochmal der, zumindest für Europa, der Ukraine-Krieg dazu, was auch mal die Ströme nochmal so ein bisschen verändert hat. Jetzt haben wir halt noch den aufflammenden Nahostkonflikt. Ja, das sind natürlich alles so Faktoren. Klar, gibt jetzt nirgendwo ein Ende der Wirtschaftsgeschichte und natürlich können solche Systeme auch kippen. Ja, allerdings war es, muss ich sagen, lange Jahre für mich oder auch aus meiner Perspektive so, dass ich eben nicht gesehen habe, wo so ein Druck auf die Konsumgüterpreise herkommen soll. Ja, das heißt auch natürlich die Geldmengen, die erzeugt wurden. Ja, ich hatte gestern nochmal nachgeguckt, allein die Zentralbankgeldmenge im Eurosystem pro Jahr 7,6% Zuwachs seit Einführung des Euro als Buchgeld im Eurosystem. Ja, die ist dann eben nicht in den Konsumgütermärkten gelandet, sondern eben hier bei Wertpapieren, Immobilien etc. pp. Ja, so, Jetzt haben wir eben das Thema, dass das Ganze übergeschwappt ist auf die Gütermärkte, daher diese hohen Inflationsraten, die wir gesehen haben, also historisch hoch, seit auch einer Generation. Ja, die, wer nicht jetzt irgendwie noch in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, der kannte ja solche Inflationsraten überhaupt nicht. Ja. Und jetzt stehen natürlich so ein bisschen die Zentralbank in der Zwickmühle. Ja. Auf der einen Seite eben durch die Ausweitung der Geldmenge, was natürlich auch immer eine Ausweitung der Schulden ist, haben wir eben hohe Schuldenberge. Wir haben vor allem in Europa in bestimmten Ländern strukturell schwerwiegende Schulden, sagen wir es mal so, die schwerlich hohe Zinsen verkraften. Auf der anderen Seite niedrige Zinsen würden dann wieder die Inflation anfeuern, was ja auch nicht unbedingt so gewünscht ist. Und in dieser Zwickmühle bewegen sich nun die Zentralbanken. Und es ist schwierig zu sagen, in welcher Richtung sie da oder ja, welcher Waagschale sie da den Vorzug geben. Im Zweifel ist jetzt auch meine persönliche Vermutung, eher höhere Inflationsraten als irgendwo eine Klemme der öffentlichen Haushalte in Kauf zu nehmen.
Es ist ja auch, zumindest in Europa, kein homogenes Bild. Also wenn man dann zum Beispiel mal Deutschland ansieht, klar, dann haben wir auf jeden Fall eine abschwächende Wirtschaft und da brauchen wir nicht drüber reden, so richtig aus dem Quark kommen wir aktuell nicht, auch wenn das die Wirtschaftsweisen immer mal wieder anders sehen. Das ist klar, kurzer Einschub, auch immer ganz witzig, finde ich zumindest, ich habe da so eine Art Muster entdeckt bei solchen Prognosen, was das Wirtschaftswachstum angeht. Für mich ist es immer so, das Wirtschaftswachstum des laufenden Jahres wird laufend nach unten korrigiert. Gleichzeitig wird aber in den jeweiligen Berichten dann das Wirtschaftswachstum für die nächsten Jahre immer nach oben korrigiert. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass da irgendwie anscheinend ein Muster dahinter ist oder so. Dass man quasi eine schlechte Nachricht, eine gute Nachricht, dass man das so ein bisschen abwägen kann dann oder was mitgeben kann. Auf der anderen Seite, Spanien ist zum Beispiel total interessant. Sehr hohes Wirtschaftswachstum hat auch damit zu tun, dass sie immer noch eine relativ hohe Quote an LNG-Gas zum Beispiel aus Russland bekommen und anscheinend, so scheint es zumindest, was die Wirtschaft angeht, sehr gut damit davonkommen. Ich habe also auch gelesen, die geringste Arbeitslosenquote seit 2008, also da scheint es bergauf zu gehen, aber man darf natürlich eins nicht vergessen, die südlichen Länder erkaufen sich das natürlich auch mit viel Schulden, auch Italien hat ein Wirtschaftswachstum, aber auch natürlich mit Schulden finanziert. Wahrscheinlich ist es so, Luis, wie du gesagt hast, dass man im Zweifel eher höhere Inflationsraten akzeptiert als dann irgendwie eine Haushaltsklemme. Aber würde ja auch implizieren, dass jetzt die Zinsen erstmal auf einem höheren Plateau bleiben, oder?
Ja, wenn nicht irgendwelche Nachrichten kommen, die darauf hindeuten, dass dann vielleicht der eine oder andere Haushalt doch nicht klarkommt. Ja, also wenn jetzt von Europa gesprochen, beispielsweise die Zinsen auf italienische Staatsanleihen massiv anziehen würden, weiß ich nicht, dann ob dann nicht doch eine Intervention gefahren würde in Form Zinssenkungen. Ja, auch, aber du sagst ja, das Problem ist ja, also in Europa kommt ja noch zusätzlich das Problem, dass wir ein sehr heterogene Zusammenstellung von Ländern haben. Vor allem im Gegensatz zu den USA ist der Ausgleich, der innereuropäische Ausgleich unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklungen so ja gar nicht möglich, allein durch die Sprachbarriere. Ja, in den USA ist ja typischerweise, wenn es irgendwo boomt, dann ziehen die Leute dahin, ja, von da, wo es meinetwegen schwächelt. Ja, das heißt, ich kann allein durch den Faktor Bevölkerung einen gewissen Ausgleich herstellen. Ja, ich habe zudem einheitlichen Kultur und zumindest auf Bundesebene auch einen Rechtsrahmen. Das habe ich ja alles so in Europa nicht. Ja, also ich kann ja nicht einfach im kleinen Ausmaß gab es das ja auch. Viele Spanier sind ja dann auch nach 2008, nachdem dort der Immobilienmarkt spektakulär zusammengebrochen ist, wo der Bausektor ja 40%, glaube ich, zuletzt vom Bruttoinlandsprodukt ausgemacht hat, ja, die dann auch in England oder Deutschland ihr Glück versucht haben. Ja, waren ja auch Verwandte von mir darunter. Ja, aber das geht halt eben im kleinen Ausmaß. Das geht halt nicht in dem, der vielleicht erforderlich wäre, um dann das Ganze da wieder in Balance zu bringen. Ja, und hinzu kommt dann eben noch, dass es hier nicht gewünscht ist, einzelne Staaten pleite gehen zu lassen. Kann man sich ja auch unterhalten über das Für und Wider. Ist in den USA nicht so. Ja? Oder auch die Kommunen in den USA sind eben insolvenzfähig, sind es in Deutschland nicht. Ja? Und das hat natürlich alles entsprechende Folgen. Und ich persönlich denke mal, gibt eben zwei Szenarien, unter denen die Zinsen halt gesenkt werden. Wenn tatsächlich die Inflationsraten irgendwo so auf 2% sich dann wieder eingependelt haben oder in der Nähe von 2%, dass man dann sagt, ja, das können wir langsam wieder runterfahren. Oder eben, dass es irgendeinen Schock gibt in Form von einer Regierung, die dann zumindest hinter den Kulissen laut Hilfe schreit. Ne?
Gut, wir haben ja immer dieses Thema der exogenen Faktoren, die ja auch eine Rolle spielen, also die ja auch eine ganz große Rolle gespielt haben bei dem Thema der letzten Inflationswelle, die wir ja alle gemeinsam erlebt haben. Weil im Endeffekt, man kann sich treffend darüber streiten, aber war es jetzt nur die Nullzinspolitik, die dazu geführt hat, dass es irgendwann mal diese ganze Geldschwemme auf den Markt gekommen ist und dann auch, wie du es ja vorhin gesagt hast, Luis, dann die Konsumgüter nach oben getrieben hat. Das gleiche Problem hat ja Japan seit den 80er Jahren im Endeffekt. Die hatten nicht annähernd solche Inflationsraten, wie wir das haben, und sind auch mit den Zinsen nicht nach oben gegangen. Jetzt haben sie es angepasst, aber auch marginal sind es irgendwie, ich glaube, der Leitzins liegt bei 0,0 oder 0,15. Aber wir haben ja aktuell schon noch ein paar Sachen, die interessant werden könnten. Das Thema Ukraine und auch das Thema, zieht sich vielleicht die USA irgendwann zurück und muss dann komplett Europa und dann vor allem Deutschland die ganzen Aufwendungen übernehmen, die die USA dann nicht mehr übernimmt. Wir haben den Nahen Osten. Wir haben auch zum Beispiel das Thema, wo heute noch keiner weiß, was daraus wird, dass russische Metalle an UK und US-Börsen zumindest jetzt nicht mehr bezogen und gehandelt werden dürfen. Das sind ja alles noch Faktoren, die reinspielen können als exogener Faktor, die dann auch durchaus wieder zu einer zweiten Inflationswelle führen könnten. Oder siehst du das eher entspannt?
Ich persönlich meine, dass also die Sachen sind, denke ich, ausreichend eingepreist. Wenn ein exogener Faktor dazu kommt, dann vermutlich ein neuer, der aus einer Ecke kommt, den wir gar nicht so vermuten. Ja. Ein Punkt, den du aber eben noch angesprochen hast, der ja auch ganz interessant ist, Japan. Ja, da muss man natürlich auch sagen, Japan hat es ja tatsächlich auch über Jahrzehnte nicht geschafft, Inflation zu erzeugen, trotz gigantischer Geldvolumina, die da bewegt haben, also sprich massiver Schuldenausweitung. Kommen natürlich mehrere Faktoren zum Tragen. Also einmal natürlich, dass es eine Exportnation ist, aber zum anderen darf man eben auch nicht übersehen, der demografische Faktor, ja, der hat ganz klar inflationären Tendenzen entgegengewirkt. Jetzt sagt man natürlich, ja, Augenblick mal, schrumpfende Erwerbsbevölkerung, das heißt knappe Arbeitsplätze, das heißt die Löhne steigen. Das ist die eine Sicht der Dinge, aber die andere, und die wiegt ja schwerer, ist sinkende Bevölkerung oder sinkende Erwerbsbevölkerung gleich ältere Bevölkerung gleich weniger Ausgaben. Also gibt es so Statistiken, dass im vierten Lebensjahrzehnt haben die Menschen der westlichen Welt, also gegen Ende des vierten Lebensjahrzehnts, so den Konsumhöhepunkt, und der geht danach runter, und zwar ganz relativ deutlich. Ja? Ich meine, ist ja auch logisch, ja, dann irgendwo so die Kinder sind dann so im Pubertätsalter, beziehungsweise dann Bildungsweg, sprich Uni, ähnliches, die letzten Raten fürs Haus, ja, vielleicht nochmal ein neuer Wagen und man macht nochmal Familienurlaub. Also da ist so der Konsumhöhepunkt und danach geht es recht rapide runter. Und wenn das natürlich zu großen Teilen eingedampft wird, einfach weil die Bevölkerung schrumpft und eben besagte Kinder gar nicht da sind, ja, dann überkompensiert das letztendlich den Effekt. Und das Bruttoinlandsprodukt ist ja letztendlich wesentlich eben durch die Nachfrage hier getragen. Und das wirkt natürlich dann solchen inflationären Tendenzen dann auch nochmal entgegen. Das nur zum Thema Japan. Ja, aber wer weiß, woher der nächste Impuls kommt. Aus China oder sonstige Konflikte, Kriege, Sachen auf dem afrikanischen Kontinent, ich weiß es nicht. Also da ist vermutlich der Fantasie keine Grenze gesetzt und per Definition ist ja ein schwarzer Schwan, der dann einen solchen massiven Impact hat, nicht prognostizierbar.
Ich glaube auch nicht, dass wir zwei den hier prognostizieren können. Wir können maximal so ein bisschen Einschätzung geben, in welche Richtung es gehen könnte. Aber natürlich, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also von dem her, ich persönlich jetzt nochmal meine Meinung, das Thema Zinssenkung. Ich glaube, die EZB wird im Ende des zweiten Quartals, ich glaube Juni ist dann die nächste Sitzung, ist ja auch spannend, dass jetzt zwischen April und Juni keine Sitzung ist, ein ziemlich langer Abstand, aber dass dann im Juni gesenkt wird. Und ich finde, die Fundamentaldaten Amerikas sind halt noch um einiges stabiler, wie sie hier in Europa sind. Ich glaube, die Fed hat nicht den Druck, wie die EZB die hat, aber unterm Strich, ich lehne mich mit Prognosen nicht mehr so weit aus dem Fenster, weil, wie gesagt, vor einem Vierteljahr hätte ich eine ganz andere Prognose gehabt und die ist jetzt auch schon wieder vollkommen falsch. Also von dem her, schauen wir mal, wie es kommt. Und bei unserer nächsten Unterredung, Luis, da schauen wir mal, in welche Richtung es gegangen ist. Das auf jeden Fall. Ja, da hast du recht. Das sind weise Worte, die wir hier nochmal hervorheben wollen. Und ganz zum Schluss, Luis, wollen wir nochmal über Geld im Geldbeutel sprechen. Ganz rudimentär, ganz einfach, das Thema Sparen. Was bleibt am Ende des Tages beim Bürger übrig? Ich habe ein interessantes Phänomen wahrgenommen, das ich gerne mit dir teilen wollen würde. Auf der einen Seite ist es geradezu offensichtlich, dass die deutsche Bevölkerung, der Arbeitnehmer, der durchschnittliche, in den letzten Jahren Kaufkraft verloren hat. Allein wenn man das mal gegenüberstellt, was gab es an durchschnittlichen Lohnerhöhungen, die ja auch eine extreme Diskrepanz haben, also zwischen einem Unternehmen, jetzt irgendwie das in der Gewerkschaft angehört und die jetzt 10% Lohnerhöhung durchsetzen können und einem kleinen Mittelständler, der, wo es vielleicht in den letzten Jahren kaum Lohnerhöhungen gab, da gab es ja auch eine riesen Diskrepanz. Und auf der anderen Seite das Thema der offiziellen Inflationsraten und wir beide wissen, auch da die Diskrepanz zwischen offizieller und inoffizieller Inflationsrate. Also die Leute haben einfach weniger Geld in der Tasche, sie sparen auch weniger. Gab es Ende letzten Jahres eine schöne Studie vom Sparkassenverbund. Jeder fünfte Sparkassenkunde zumindest hat am Ende des Tages kein Geld mehr auf dem Konto, um etwas auf die Seite zu legen. Und jetzt kommt meine Theorie. Wenn ich durch Ingolstadt gehe oder durch andere Städte, ich bin viel unterwegs, die Restaurants sind voll. Die Bars sind voll. Und Ingolstadt ist keine Weltstadt. Aber hier konnte ich früher immer, wenn ich mal was essen gehen wollte, bist du irgendwo hingegangen, hast einen Platz bekommen. Keine Chance mehr. Also mir kommt es so vor, als würden die Leute sagen, hinter uns die Sinnflut. Was soll ich denn jetzt Geld auf die Seite legen? Lass uns lieber nochmal essen gehen. Wie ist es bei dir, Luis?
Ja, finde ich interessant, dass du das sagst. Also erstmal, Ingolstadt ist immer bei mir verknüpft mit, also auch natürlich mit der ProLife, mit Frankenstein und mit Audi. Ja, aber ich finde das Phänomen lustig, weil Göttingen ist ja, glaube ich, ähnlich groß. Wir haben jetzt keinen so riesigen Autohersteller vor der Tür. Aber ich hatte neulich genau dasselbe Phänomen. Ja, da wollte ich mit meiner Frau ausgehen und da habe ich gedacht, ach, ruf mal lieber vorher an. Und wenn wirklich so unsere Lieblingslokale, ja, von oben nach unten abtelefoniert, keine Chance, ja, keine Chance, obwohl es mehrere Tage Vorlauf war, bis ich dann irgendwann den Hörer frustriert habe, hingeschmissen, das kann ja gar nicht wahr sein, ja, also dieses Phänomen, tatsächlich beobachte ich auch, ebenso, wir fahren ja immer in den Osterferien an die polnische Ostseeküste, waren wir ja jetzt auch und wirklich, man kann es ja sagen, von Deutschen überrannt, ja, es war wirklich knüppelvoll, also wirklich alles voll, ja, also selbst Parkplätze waren knapp, ja, Wahnsinn. Und es gibt tatsächlich einen Anglizismus dafür, nämlich Doomspending, ja, also angesichts des schwarzen Loches, das sich auftut oder angesichts der schlechten Perspektiven, jetzt eben die Zeitpräferenz massiv zugunsten der Gegenwart zu verlagern und jetzt auf den Kopf zu hauen, was geht, weil, ja, überspitzt formuliert, morgen könnten wir ja alle tot sein, zumindest wirtschaftlich tot. Und dann lieber jetzt das Ganze genießen. Aus einer gewissen Logik heraus ist das ja auch nachvollziehbar, muss man ja sagen. Ja, wenn klar, alles entwertet klar. wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist es ja Blödsinn, nicht den Gegenwert jetzt einzulösen und jetzt, dann ziehe ich ja jetzt den maximalen Nutzen, als wenn ich warte. Und das Interessante ist, im Herbst letzten Jahres habe ich mich angesichts des 100. Jahrestages der Hyperinflation in Deutschland, die endete ja im Oktober, was Oktober? Oktober, November 1923, viel damit beschäftigt. Und interessanterweise, da war ja genau dasselbe, nur natürlich nochmal eine Spur genau, härter. Ja. Ja, es war ja wirklich gerade in Großstädten Exzesse, ja, wo, ja, also, weil da war ja wirklich Endzeitstimmung. Und dann hat man wirklich nochmal so gelebt, als ob das morgen nicht mehr stattfindet, weil man gesagt hat, ja, es findet ja auch nicht mehr statt. Dann ist die aus der Billion, die Billion ist dann ja nur noch eine Milliarde wert. Ja. Und das Phänomen ist halt tatsächlich in Zeiten, in denen eben ein Großteil der Bevölkerung die Zukunft als nicht so rosig erachtet, setzt dann eben genau dieses Doom-Spending ein. Und es ist aber eigentlich bedauerlich, das so feststellen zu müssen. Ne?
Ich habe schon wieder was gelernt von dir, Luis. Doom-Spending hat mir davor nichts gesagt. Ich habe nur eine ganz einfache Idee im Kopf gehabt und habe mir die durchgedacht und habe gedacht, ob ich der Einzige bin, der dieses Phänomen erkannt hat. Ich habe aber ein paar Recherchen angestellt und es ist tatsächlich so, aber dieser Begriff ist mir da nicht zuteil geworden, aber ein paar Recherchen angestellt, die besagen, dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Unterhaltungselektronik oder die Unterhaltungsmedien oder der Tabakkonsum oder der Alkoholkonsum im Vergleich zu, ich sag's mal, normalen Zeiten extrem angestiegen ist und viele Firmen, inklusive Disney etc., in Zeiten groß geworden sind, die wirtschaftlich eigentlich schlecht waren. Aber da haben die Leute besonders nach Ablenkung gelächzt. Und das finde ich spannend. Und da muss ich auch sagen, das kann man auch niemandem übel nehmen. Und wahrscheinlich macht man das selbst automatisch auch an irgendeiner Stelle, weil der Homo economicus, also so habe ich das mal im BWL-Studium gelernt, auch in der reinen Theorie, muss ja wirklich das Geld heute ausgeben, wenn er weiß, dass es morgen weniger wert ist. Das ist ja dann auch nur logisch.
Ja, ne? Wobei man natürlich auch sagen könnte, ich kann es ja ausgeben und dafür beispielsweise Bitcoin oder Gold kaufen, um es eben, um das zu bewahren, ja, den Tauschwert in Anführungsstrichen. Aber mit der Unterhaltungselektronik, interessant, dass du das rausgefunden hast, weil dasselbe Phänomen gab es tatsächlich 1:1 schon in der großen Depression, weil eine Branche, die gut lief, waren die Kinos seinerzeit. Weil die Leute gesagt haben, also alles um mich herum bricht zusammen, alles Not und Elend und dann lenke ich mich wenigstens mal 2 Stunden ab und tauche ein in eine Fantasiewelt. Und das war damals eben die Welt des Kinos. Und zweite interessante Geschichte in dem Zusammenhang, besonders beliebt, ja, waren seinerzeit, was wir heute auch noch kennen, Horrorklassiker, interessanterweise. Ja, die beispielsweise King Kong, Frankenstein, die Mumie, ja, das waren alles Verfilmungen noch in Schwarz-Weiß, ja, der berühmte Boris Karloff beispielsweise, die genau aus dieser Depressionszeit stammen. Das heißt, oder Werwolf, ja, Werwolf-Filme. Das heißt, die Leute haben sich dann tatsächlich eben nicht nur seichte Liebeskomödie angeguckt, sondern sehr, sehr gerne, also richtigen, heute würde man sagen, Hollywood-Blockbuster. Das waren tatsächlich Monsterfilme, also die ja eigentlich, wie soll man sagen, nochmal eine Spur gruseliger, brutaler waren als die Wirklichkeit.
Ja, ja, das ist spannend, weil ich glaube, dass die Leute immer gerne solche Filme anschauen, wo sie sehen, dass es Leuten noch viel schlechter geht. Ich meine, deswegen gibt es ja auch dieses ganze Hartz-TV oder so. Das ist meine persönliche Meinung, weil die Leute das anschauen und sagen, boah, da geht es ja noch Leuten viel schlechter wie mir. Das ist ja gut, dass es mir nur so schlecht geht und nicht so schlecht wie dem da im Fernsehen. Also das kann schon sein, dass man das dann immer nochmal was draufsetzen möchte.
Klar.
zum Schluss hin unserer sehr spannenden Unterhaltung, Luis. Du hast vorhin was gesagt, man könnte das Geld ja auch in Gold oder Bitcoin etc. anlegen. Hast du denn, also die gehen ja von einem hoch zum nächsten, du hörst nur noch Gold, Bitcoin überall und ich denke die ganze Zeit, um Gottes Willen, an mir ist der Kelch vollkommen vorbeigegangen, ich habe völlig falsch investiert. Aber gibt es denn Möglichkeiten, wo du sagst, boah, also es gäbe noch, oder es gibt Produkte oder es gibt Klassen, wo du sagst, Asset-Klassen, da macht es Sinn, das Geld nicht sofort zu verkonsumieren, sondern tatsächlich anzulegen und vielleicht hast du sogar noch irgendeinen heißen Tipp für uns.
Die heißen Tipps. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, das Geld an den Kapitalmärkten ja, wird letztendlich mit dem Hintern verdient. Und in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, also auf der einen Seite, wir haben bestimmte Werte, bestimmte Moden oder Modewerte. Jetzt hier die Fantastischen Sieben, ja, die großen Online-Unternehmen, die Indizes oder insbesondere den S&P 500 hochziehen. Wir haben Gold, was jetzt aber zuletzt ganz massiv angezogen ist. Aber das sind natürlich immer Moden. Und der heiße Tipp vielleicht, um das mal vorwegzunehmen, wäre, bitte nicht Moden handeln. Also wenn etwas zu einer Mode geworden ist, ja, dann ist es eigentlich schon zu spät. Woran erkenne ich das? Da gibt es einmal natürlich diesen Bild-Zeitungsindikator. Ja, wenn also die Bild titeln würde, Gold macht uns alle reich, dann wäre das ein Indiz dafür. Ein erstes, naja, die Preise sind doch etwas überhitzt. Ja, ein anderer ist, wenn jetzt vermehrt beispielsweise Fonds oder ETFs aufgelegt werden, das war ja beispielsweise so bei Elektromobilität, bei künstlicher Intelligenz etc. pp. Also dann ist eigentlich schon vorbei, per Definition. Warum? Weil diejenigen, ja, die Mode adaptiert haben, logischerweise, ja, per Definition da schon drin investiert sind, sonst wäre es ja keine Mode. Ja, und dementsprechend das, was nachfolgen kann, ja gar nicht so viel mehr sein kann. Also es muss ja schon im Hauptstrom angekommen sein, damit es eben per Definition ein Modethema ist. Und dann ist der Zug meistens schon abgefahren. Ja, also der heiße Tipp von daher, bitte jetzt nicht von Moden verrückt machen lassen. Heißt in dem Fall von entgangenen Gewinnen, weil man jetzt selber dummerweise nicht in Bitcoin investiert war oder nicht in Gold, ja, oder nicht in Meta. Sondern, und das ist ja das, was ich immer propagiere, ja, letztendlich auf viele Jahrzehnte aufs Leben oder sogar, wenn man über Generationen hinweg denkt, die Rendite kommt ja, sofern man jetzt nicht eine völlig absurde Strategie verfolgt, eben durch Disziplin und Kontinuität. Das heißt, dass ich meine Portfolioaufteilung, ja, die ich mir irgendwann mal hoffentlich zurechtgelegt habe, dass ich die strikt befolge, ne, und dann solche Zeiten, wie sie haben, durchaus mal nutze, um eben, ja, im Rahmen einer Rebalancierung dann die Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen sind, nachkaufe. Vielleicht tatsächlich so die etwas defensiveren Sachen aktuell. Ja, defensiv bitte jetzt nicht defensiv im Sinne defensive, also hier Waffen- und Rüstungsunternehmen.
Rüstungsindustrie, ja.
Das ist ja auch wieder, genau, ist ja auch wieder Modethema. Ja, sondern hier wirklich immer versuche, das Ganze auszugleichen, dass ich mein Portfolio mit meinen Prozenten, ja, im Gleichgewicht habe. Und da sind wir hier bei dem Thema private Vermögensfestung, weil, das ist ja gesagt, wir können nicht prognostizieren, was kommt. Also es gibt ja, da muss ich auch sagen, da bin ich auch ganz, was die Anlagephilosophie angeht, Stoiker. Ich kann nicht beeinflussen, welche Ereignisse die Märkte irgendwie treffen werden und nach oben oder unten treiben. Was ich allerdings beeinflussen kann, ist, wie ich mich eben selber positioniere und wie ich damit umgehe. Und das ist eben der entscheidende Faktor. Wenn ich das eben kontinuierlich diszipliniert über lange Zeit mache, also das, was Politiker nicht können, das ist ja meine Riesenchance, ja, weil ich eben nicht diesem zyklischen Vierjahresdruck unterliege, ja, weil ich nicht mich an meine Macht klammere, ja, und weil ich nicht auf den Wählerwillen angewiesen bin, sondern mein Vermögen, ja, steht unter meiner Obhut. Und da bin ich im Wesentlichen der Herrscher, Steuer mal außen vor genommen. Ja, und das ist im Prinzip ein Dauerthema und passt natürlich auch jetzt gut in die Zeit. Wobei es natürlich jetzt auch eine interessante Frage ist, wie die Aktienmärkte eben in den nächsten Jahren performen werden. Ich hatte gesagt, Anti-Indikator, die Tatsache, dass so ein Generationenkapital ins Leben gerufen wird oder wurde, könnte sich ja wieder als Kontraindikator erweisen, dass das genau angegangen wird zum Zeitpunkt, wo so ein zyklisches Tief mal wieder ansteht, weil man muss natürlich sagen, wir sind jetzt 15 Jahre sehr verwöhnt worden, zumindest wer zwischendurch nicht die Flinte ins Korn geschmissen hat im Shutdown-Crash. Mhm. Ja. Wir hatten jetzt 15 sehr, sehr gute Jahre und was halt eben leicht vergessen wird und das vielleicht nur so als zweiter Tipp ist, oder jeder Anleger sollte davon ausgehen, in seinem Anlegerleben mehrere Phasen, also mindestens mal ein bis zwei Phasen zu haben, in denen auch mal 10 Jahre Null- oder Negativrenditen auflaufen. Ne? Weil genau diese 7% oder ne, bei US-Werten, bei US-Aktien marktbreit, sind sie auf lange Sicht 9% langfristig im Schnitt pro Jahr, ja, vor Inflation. Aber die verteilen sich natürlich nicht gleichmäßig, linear, sondern unter heftigen Schwankungen. Und ich gebe eben zu bedenken, wir hatten Phasen wie jetzt 2000 bis 2012, ja, null Rendite real, mhm. ja, oder noch schlimmer 1965 bis 1989, ne, also 24 Jahre, ja, und das war genau diese Inflationszeit, auch eine Nullrendite. Ja, und es gibt tatsächlich so ein, zwei Indikatoren, die sprechen tatsächlich dafür, dass uns auch mal wieder jetzt so ein Durchhänger mal wieder bevorsteht.
Also die private Vermögensfestung tatsächlich so aufbauen, dass sie gegen jegliche Situation in irgendeiner Form gewappnet ist. Man kann sich, glaube ich, und da sind wir uns auch einig, nicht gegen alles schützen, aber man kann seine private Vermögensfestung so aufbauen, dass sie möglichst stabil ist und dass sie gegen möglichst viele exogene Angreifer, wenn man bei der Titulation der Festung bleiben möchte, abwehren kann oder zumindest so lange standhalten kann, bis man diese Angreifer dann wieder abgewehrt hat. Ich verlinke hier oben auch nochmal das Video zu unserem Interview mit der privaten Vermögensfestung. Das war auch ganz spannend, Luis. Und wer mehr über dich wissen will, du hast ja, wie gesagt, einen eigenen Podcast, Nur Bares ist Wahres, du schreibst Bücher. Ich habe mal eins gelesen, da ging es um Closed-End-Funds. Das waren für mich böhmische Dörfer bis dahin. Ich habe mir das dann alles zu Gemüte geführt. Ich bin ein bisschen schlauer, aber da muss man schon wirklich Experte sein. Aber Luis, wenn jetzt jemand sagt, okay, deine Expertise, die ist sehr spannend, wie findet man dich am besten?
Unter nurbaresistwahres.de und da finden sich eigentlich alle weiteren Informationen, sowohl Blog, Podcast, hast du gesagt, Videos, als auch, wer das Ganze mal zum Einstieg haben möchte, um mal so ein bisschen in die Materie reinzukommen. Das, was ich so mache, kann sich hier für meinen Newsletter, das Blog-Telegramm anmelden. Dann gibt es auch so einen 10-teiligen Gratiskurs mit dazu und dann erfährt man einige Neuigkeiten. Den Gratiskurs bin ich auch gerade am Überarbeiten und ja, wenn es da auch Neuigkeiten gibt, die schicke ich dann auch nachträglich allen Bestandsabonnenten. Und ja, das ist eigentlich die zentrale Anlaufstation.
Super, dann verlinken wir das alles unter dem Video oder über dem Video, je nachdem, wo man uns gerade sieht oder hört. Und da kann man sich dann entsprechend nochmal schlau machen. Luis, ich danke dir ganz herzlich für das wirklich spannende Gespräch. Es ist immer wieder unterhaltsam und mit ganz, ganz viel Informationen gespickt. Ich hoffe, dir ging es genauso. Ich würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft genauso beibehalten, dass wir uns in regelmäßigen Abständen immer jeweils hören.
Auf jeden Fall. Die Freude war ganz meinerseits und wir sehen uns 2025 wieder.
Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.